Ja, schönen guten Morgen. Dankeschön für diese Willkommensworte. Ich bin total überrascht. Ich bin ja zum ersten Mal hier in Rosenheim. Ich bin vor vielen Jahren öfters hier auf der Autobahn durchgezogen. 1970 das erste Mal Richtung Südosteuropa, Balkanländer, damals noch Kommunismus. Und zwar mit Schmuggelgut hinter dem Eisernen Vorhang. Hilfsgüter nach Rumänien, Bulgarien, Ungarn und darunter waren ein Haufen Bibel verpackt. Und aus diesen Fahrten damals ist dann das AVC entstanden, vielleicht schon mal gehört. Ist ja bekannt, nehme ich an. Und gut, meine Arbeit war unter den Zigeunern. Ich war mal, hatte mal das Vorrecht, errettet zu werden, als Kind frommer Eltern, aus dem Sumpf rausgeholt zu werden, weil ich Gott weggelaufen bin. Aber ich hatte eine Mutter zu Hause, die viel geweint hat um ihren Jüngsten und gebetet hat, weil sie gesehen hat, er ist auf dem Weg zur Hölle. Und hat gebetet Tag und Nacht, hat mir viel schlaflose Nächte gekostet. Und ich kann euch Väter, Mütter, wenn ihr ähnliche Situationen habt, nur eins empfehlen. Hört auf, zu euren Kindern zu predigen. Das größte Gift hat man auch bei mir versucht. Da werden die Herzen nur verhärtet. Fangt an zu beten und bleibt dabei. Und wenn es schlaflose Nächte kostet. Meine Mutter hat es erleben dürfen und dass Gott mich eines Tages herausgezogen hat aus dem Sumpf. Und dann ein Jahr später ging ich zur Bibelschule und dort kam ich an. Viele junge Leute kannten schon predigen und alles möglich machen und ich wusste nichts. Ich wusste, wie man Leute zur Sünde verführt, wie man Leute über den Tisch zieht und allerlei Gaunereien anstellt. Ich war natürlich ein frommer Junge, bin fast jeden Sonntagmorgen zur Kirche gegangen. Das, was ich in Kindheit mitgekriegt habe, hing da ein bisschen drin. Ich wollte es ja mit dem lieben Gott da oben nicht ganz verderben. Dann ging ich fast jeden Sonntagmorgen in die Kirche und wenn ich dort eingenickt bin, vielleicht dachte Pfarrer, oh, das ist ein junger Mann, der stimmt mir zu, der nickt mir zu, nein, ich habe geschlafen. Aber ich wollte einfach das nicht ganz mit Gott verderben. Und dann trat eines Tages Gott in mein Leben durch eine Zeltmission in Hannover, direkt vor dem Haus, wo ich war, von meinem politischen Internat war das, von der SPD, direkt vor dem Haus da, gerade so jetzt über die Straße rüber, ein großer Festplatz, wird ein Missionszelt aufgebaut und ich wusste, das kommt für mich. Gut, ich habe mich dann bekehrt und ging zur Bibelschule und dann 14 Tage nach Schulbeginn, du kennst Berührer, ja? Kommt der Schuldirektor in den Schulsaal und stellt zwei junge Männer vor, in meinem Alter, als künftige Mitschüler. Sie kämen aus Frankreich bzw. Belgien und sind Zigeuner. Oh, da habe ich geguckt, Zigeuner, so ganz dicht vor mir. Als Kind hatte ich ja schon mal Zigeuner gesehen. Und wie hat meine Mutter immer gesagt, Junge, wenn du nicht lieb bist, nächstes Mal nehmen dich die Zigeuner mit. Ich kenne die Geschichte, sind nicht nur bei uns im Schwarzwald, wo ich herkomme, bekannt, die kennt man überall. Jedenfalls, ich war total erstaunt und in der Folgezeit wurden wir Freunde und ich hörte von dem, was Gott unter diesem Volk begonnen hat, anfangs der 50er Jahre im Westen Frankreichs, wie Tausende inzwischen zur Errettung kamen, erlebt haben, wie Gott seinen Geist über sie ausgießt. Und sie erzählte mir von ihren Erlebnissen, wie Lahme aufstand, Blinde sehend wurde und alle möglichen Leute geheilt wurden. Ich kannte sowas nur aus der Bibel, die kannten das live. Aber sie führten mich dann bei ihrem Volk ein, das war im Herbst 63, und da wusste ich, das wird eine Arbeit werden. Und nach Abschluss der Bibelschule wurde ich erstmal nach Norddeutschland geschickt, wo man über einen spitzen Stein stolpert. Und da musste ich mich ein bisschen Mühe geben, dass ich mich verständlich ausspreche und ausdrücke, damit die Norddeutschen auch einen Süddeutschen, so einen Schwarzwälder, verstehen lernen. Und das war für mich eine gute Schule und dort habe ich dann formell die Mission gegründet und dann bin ich ein Vierteljahrhundert, länger wie ein Vierteljahrhundert, von Mai bis September immer unterwegs gewesen in Sachen Evangelium mit dem Wohnwagen, Missionszelt und dann haben wir versucht hier in Deutschland den Zigeunern das Evangelium zu verkünden. In allen anderen europäischen Ländern war es schon bekannt, aber hier in Deutschland, da gab es Schwierigkeiten an der Grenze. Meine ersten Aktionen waren Streit mit den deutschen Behörden an der Grenze, dass sie keine Zigeuner, Missionare, Pastoren aus Frankreich, die zwar die hatten französischen Pass, die hatten mal in Deutschland Militärdienst abgeleistet als Verbündete. Aber als sie kamen mit der Familie, hat man gesagt, das sind ja Zigeuner, dürfen nicht einreisen. Da gab es erstmal Catch da mit den deutschen Behörden und dann fingen wir an mit Zeltmissionen in vielen Städten. Wir waren auch mal in Traunstein, aber in München hatten wir eine besondere Erfahrung, das wäre eine Geschichte für sich, wir das erste Mal in München eingezogen sind und in vielen Städten haben wir das Evangelium verkündet und Gott hat gesegnet. Zwar haben wir keine Erweckung erleben dürfen, aber wir danken Gott für die Tropfen der Gnade, die wir empfangen haben, für die einzelnen Früchte. Erweckung habe ich gesehen in Frankreich, in Spanien, in Portugal. Ich habe es gesehen, als ich zum ersten Mal hinter den Eisener Vorhang kam. Ich habe mitgekriegt, bei euch ist Rumänien-Mission gut drauf, super. Da gibt es ja Millionen Zigeuner, prozentual in keinem Land der Welt so viel wie zum Beispiel in Rumänien. Und ich habe erlebt dort, wie Menschen errettet wurden, wie es große Gemeinden gab. Und ich kam oft hier wieder zurück, hier bei euch über die Grenze, da bei Salzburg noch hier durch und habe oft gesagt, lieber Gott, was ist nur los in Deutschland? Wir mühen uns ab, wir rackern uns ab und doch die Gemeinden so klein. In Rumänien, zum Beispiel Oradea, nicht weit von hier an der Grenze, eine Stadt, riesengroße Gemeinde, 4.000, 2.000, 1.500, mehrere in derselben Stadt, nur Pfingstgemeinde plus Baptistengemeinde. Ein Riesenpotenzial von Christen und bei uns, da kann man sie zählen. Lieber Gott, was ist los? Was ist in unserem Land los? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann kam im Sommer 89 der Impuls, weil du es jetzt gesagt hast, sonst hätte ich das gar nicht jetzt erwähnt, waren wir unterwegs wieder mit der Zeltmission in der Nähe von Darmstadt. Und dann sitze eines Abends, eines schönen Sommerwetter wie jetzt, im Vorzelt bei einer Zigeunerfamilie. Wir hatten unser Zelt aufgestellt für die Gottesdienste. Und im Fernsehen kommt plötzlich kurz vor der Tagesschau eine Information über eine esoterische Partei. Hat es damals gegeben. Partei für das neue Bewusstsein. Ich habe gedacht, mich haut's vom Stuhl. Und ich sage zu meinem Gastgeber, schau doch mal die gottlosen Gesellen an. Die wissen, dass sie keine Chance haben, nach Bonn ins Parlament zu kommen. Aber die wissen, auf diese Weise erreichen sie Millionen deutsche Haushalte mit ihrem Gedankengut zum Nulltarif. Und wir, die wir behaupten, die Wahrheit zu wissen, Antworten zu haben auf die Fragen der Gesellschaft, von uns hört man und sieht man nichts oder kaum was zu sehen. Nichts zu sehen. Seht ihr was im Fernsehen? Ja gut, inzwischen gibt es ja die freien Sender, aber damals gab es ja noch nicht, vor 20 Jahren. Wo sind denn die Christen? Entschuldigt, vielleicht sind die echten Christen schon entrückt und wir sind die Zurückgebliebenen. Könnte das vielleicht sein? Alle schweigt. Zweifelt ihr echt dran, dass es vielleicht doch so sein könnte? Mensch, ihr müsst doch protestieren und sagen, nein, die Entrückung kommt noch. Wir wollen auch dabei sein, nicht schweigen. Aber wo sieht die Gesellschaft etwas von den Christen? Ab und zu mal so ein Piepser, aber meistens schämen wir uns. Man muss doch die Perle nicht vor die Schweine werfen, wir behalten das lieber für uns, bringen sie auf die Bank unsere Schätze. Jedenfalls, es hat mich so gepackt und ich wusste, wir haben eine Partei zu gründen. Und dann ging das den ganzen Sommer 89 in meinem Herzen rum. Und ich sagte zu meinem Zigeunerbrüder schon, ich weiß nicht, es kommt eine neue Zeit, ich weiß nicht, was geschieht, aber ab nächstes Jahr wird sich mein Radius verändern. Es kommt eine neue Zeit, es bricht was an, so geht es nicht weiter. Und dann kam September 89. Man hörte schon da aus DDR-Bürger, die bleiben in Ungarn da, gehen nicht mehr nach Hause, machen dort Urlaub, wollen nicht mehr nach Hause und rührt sich was. Und dann war damals eine Konferenz nicht weit vom Noch-Stacheldraht, der quer durch Deutschland und Europa ging, in Tannin-der-Rhön. Da gab es so einen Club, der nennt sich BFP, Bund Fröhlicher Pastoren, vielleicht schon mal gehört. Die hatten sich dort versammelt und mit der Frage beschäftigt, wie könnten wir Deutschland mit dem Evangelium erreichen? Millionen Menschen in unserem Land wissen noch nichts von Jesus. Die hören zwar jeden Sonntagmorgen Glocken läuten, aber das ist das Einzige, was sie vom Christentum kennen. Und wir haben die Bibel, was machen wir? Und während ich da so einem interessanten Vortrag zuhöre, ich sitze ganz hinten, spricht Gott zu mir, so jetzt bist du dran am Reden. Ich habe bis dahin noch mit niemandem gesprochen, nicht mal mit meiner Frau durfte ich reden über das den Plan, wir machen eine Partei, wir haben etwas zu sagen, wir müssen in die Gesellschaft hineinwirken. Nicht fliehen vor den Wölfen, sondern Jesus sagt, ich schicke euch hinein als Schafe mitten unter die Wölfe. Wozu? Damit die Wölfe guten Happen kriegen. Nein, damit wir die Wölfe in Schafe verwandeln. Das ist unsere Aufgabe. Ich melde mich dann, komme dann auf die Rednerliste, du kennst es ja bei den Pastorenkonferenzen, und da werde ich aufgerufen. Eigentlich ist die Zeit schon vorbei, sagt der Versammlungsleiter, aber der Bruder Heinzmann hat sich als erster gemeldet. Und da bin ich da hoch, schweren Herzklopfen, und habe gesagt, Brüder, ich muss euch mal was erzählen. Während wir da den Vortrag hörten, saß ich dahinter, hat Gott zu mir geredet. Und ich wollte erst nicht. Ja, Jesus, die lachen mich alle aus, die halten mich für verrückt. Wenn du nicht reden willst, muss ich dich auf die Seite schieben, dann kann ich dich nicht gebrauchen. Okay, ich gehe. Und dann bin ich nach vorne. Dann habe ich das denen so erzählt, wie ich es euch erzähle. Von diesem Fernsehspot, wie ich den gesehen habe und wie das mich nicht mehr in Ruhe lässt. Warum machen wir sowas nicht? Wir hören, in den skandinavischen Ländern, da gibt es wiedergeborene, geisterfüllte, pfingstliche Pastoren, die im Parlament sitzen, im Europaparlament. Und wir staunen, oh, was die schaffen. Und wir Deutsche, wir schaffen das nicht. Wir sind wohl zu doof dazu. Wir haben ja nichts zu melden, aber in anderen Ländern bewundern wir, wenn Christen mutig sind, in diese Gesellschaftskreise einzubringen. Wir sind nicht machthungrig, aber wir haben eine Aufgabe, Licht zu sein. Das ist unsere Berufung, Salz zu sein. Und wehe, wir versäumen unsere Aufgabe und verschlafen die Zeit, na wehe mit uns, da werden die Heiden kommen und uns niedertrampeln. Haben wir schon mal irgendwie in der Bibel gelesen. Jedenfalls, ich habe das denen so erzählt. Und als ich fertig war, was wir zu tun haben, da waren die Pastoren wirklich fröhlich, kann ich euch sagen. Du warst doch nicht dabei, ne? Warst du schon dabei da? 89 in Tann? Warst du dabei schon? Ah, hast du es mit? Was? Ah, jedenfalls, ich muss euch verraten, die Pastoren, die waren alle fröhlich. Und manche junge Pastoren, nicht weiter sagen, die sind ganz unstandesgemäß auf die Stühle gesprungen. Bravo! Haben sie geschrien. Die haben alle gedacht, das war der Witz des Tages, den der Heinzmann da vom Stapel gelassen hat. Aber das war kein Witz, es war der Anstoß. Und kurz drauf hörten wir plötzlich Leipzig, Montagsgebet. Christen, nicht die Charismatiker, Landeskirchler, waren schon längere Zeit dort regelmäßig am Montag zum Gebet gegangen. Und irgendwie eines Tages hatte jemand die Idee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Heute gehen wir geschlossen raus aus der Kirche, so im Gänsemarsch. Wenn ihr nachher raus im Gänsemarsch rausgeht, nimmt kein Mensch von euch Notiz. Aber damals waren die Christen unter Beobachtung von der Stasi. Was machen die da? Das ist eine politische Demonstration, das ist ein Affront gegen unser Regime, gegen unsere Obrigkeit. Und noch nächsten Montag noch mehr. Und jetzt war es ja gut, dass die DDR nicht so weit weg war von uns. Dass dort auch westdeutsche Journalisten ihren Platz haben durften. Die haben berichtet, vielleicht erkennt ihr das noch. Ich muss euch sagen, diese Zeit war für mich so bewegend. Ich habe in meinem Leben noch nie so viel geheult wie damals, wenn ich die Bilder gesehen habe. Wie Menschen bereit waren, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Die wussten ja nie, wenn die losknarren. Zuvor war in Peking auf dem Platz des himmlischen Friedens die Hölle los, wo Tausende, Gott allein weiß wie viele, niedergewalzt wurden. Die auch nach Freiheit gerufen haben. Hätte in der DDR auch passieren können. Aber Gott war da so gnädig. Jedenfalls, um es kurz zu machen, das war dann der Startpunkt. Und dann fingen wir an. Und dann kam das mit PBC. Gott hatte mir im Vorfeld ganz klar gesagt, wie das Ding heißen soll. Und wenn wir mal in die Öffentlichkeit gehen, will er nicht, dass wir unsere krummen Nasen da präsentieren und den Leuten was zulächeln und was versprechen, sondern auf jedes Wort, auf jedes Plakat ein Bibelwort. Mit irgendeinem Kommentar eine Aussage. Und so kam es, dass die PPC dann bekannt wurde durch die vielen Bibelworte. Statt ein Halleluja durch die Christenheit zu gehen, die Welt, die war erstaunt. Ich habe viel Lob, Anerkennung von weltlichen Journalisten, von Presse, Funk und Fernsehleute gekriegt. Aber die Christen, das kann man doch nicht machen. Das ist ja ein Missbrauch des Wortes Gottes. Ja, die Bibel muss man am besten in die Sakristei einschließen. Aber was lesen wir im ältesten Missionsbefehl in der Bibel? Ich habe gesagt, der Älteste, demnach muss es einen Jüngeren geben. Das war der Jüngere. der älteste Befehl von Gott, lesen wir in 5. Mose 6, Vers 9, mein Wort an die Hauswände und die Torpfosten. Wenn ich hier durch München gehe, da, oder München-Rosenheim gehe, ich habe noch gar keinen Bibelvers gelesen an der Hauswand. Gibt es irgendwo was? Aber allerlei Reklame, Schmutz und Dreck. Nur wir Christen, wir halten das Kostbarste schön reserviert. Für uns braucht ja niemand wissen. Die Leute sollen ja zur Hölle gehen, Hauptsache ich komme zum Himmel. Um es kurz zu machen, es war da ein großer Aufbruch. Aber ich muss euch sagen, als ich mich zurückgezogen habe vor 5 Jahren, ich dachte, ich mache es jüngern, mache Platz frei, ich habe noch so viel anderes zu tun. Die Zigeuner haben nach mir geschrien, habe immer noch Arbeit da. Dann ist manche in den Kopf gestiegen und dann gab es eine Spaltung und leider ist die Luft raus. Und die Christen, auch die geistlichen Leiter, machst eine Ausnahme. Du machst gleich Werbung für mich, wenn ich hier komme. Das haben andere, haben gesagt, wenn du kommst, aber kein Wort, du darfst das Wort TPC nicht mal aussprechen. Okay, das ist ja sowas Verweltlichtes. Jedenfalls, inzwischen müssen wir mit ansehen, wie eine andere Religion unser Land durchzieht. Die Islamisierung schreitet voran und wir, die Christen, gehen in Deckung. Auch die Oberen. Schmeichelt, hat Angst. Es gab schon einmal eine Zeit, 6. 7. Jahrhundert, da waren sie in Bayern und Germanien noch in den Bäumen gesessen. Da war Türkei und Nordafrika schon beglückt mit vielen Gemeinden, christliche Gemeinden. Von einigen lesen wir in der Offenbarung, Sendschreiben. Und dort lesen wir, wie diese Gemeinden lau wurde, schläfrig wurde. Und dann berichtet uns die Geschichte, dann kam das Schwert des Islam. Könnte das vielleicht auch über uns in Mitteleuropa kommen, über das Land der Reformation? Ich weiß es nicht, aber ich bin total erschüttert und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich weiß nur eins, Herr, ich will dabei sein, wenn du kommst. Das war es also ganz kurz zu dem Einstieg, den er gegeben hat, nicht ich. Sonst mache ich Zigeunermission. Durch die Arbeit, die wir hier in Deutschland angefangen haben, gibt es inzwischen viele Gruppen, es reisen mehrere Missionszelte rum. Es läuft alles ohne mich, die Kinder sind groß und erwachsen geworden, haben selber wieder Kinder. Und ich kümmere mich noch vorwiegend um Rumänien, wo es Millionen Zigeuner gibt, manche kennen es ja. Wo die Zigeuner in menschenunwürdigen Verhältnissen leben, das in Europa, ein paar Stunden von hier. Da leben bei uns die Tiere, haben bessere Behausungen und Hütten, wie dort tausende Menschen. Und da, nächste Woche fahre ich wieder rüber, da gibt es viele Menschen, wunderbare Menschen. Und die brauchen das Evangelium. Und wir haben gesehen, das Evangelium ist die einzige Antwort. Wir machen dort auch Kinderarbeit. Geht ganz gezielt unter den Zigeunern. In jeder Stadt findet man so ein Viertel am Rande der Stadt, auf den Dörfern im Land. Unmöglich, Armut. Die zu uns kommen, vielleicht habt ihr auch schon welche gesehen, im Fernsehen. Herr Sarkozy hat ja mal Reklame für sie gemacht. Aber es gibt auch hier bei uns viele, die hierher kommen. Das darf ich euch sagen. Das sind nicht die Ärmsten. Das ist drüben die Mittelschicht. Denn die Ärmsten, die haben gar keine Idee, ihr Land zu verlassen, in ein fremdes Land zu gehen, wo sie die Sprache nicht kennen. Die sind dort arm und fürchterlich. Ich weiß nicht, wie es werden soll, aber die da zu uns kommen, das ist gute Mittelschicht. Und manche, ich darf euch verraten, die werden durchs Betteln nicht ärmer. Manche bauen drüben Häuser mit dem Geld, was sie hier zusammenbetteln. Riesenhäuser, wenn er durchfährt, so Riesenpaläste und verrückt. Ich finde es für verrückt, denn sie provozieren die Bevölkerung. Wo habt ihr das Geld her, solche Häuser hinzustellen? Da manche Häuser verfallen schon, die Besitzer leben hier in Frankfurt in primitivsten Unterkünften, ließ ich mir sagen von Leuten, die sie kennen, und das ganze Geld nach oben in ihre Häuser, wo jetzt schon die Vertäfelung wieder runterfallen. Also es bringt ihnen auch nichts. Das ist also trotzdem unsere Arbeit, wir helfen den Armen und dann auch Indien. Die Zigeuner, sagt man, die stammen aus Indien, Nordindien. Das wäre eine Geschichte für sich, woher kommen sie vermutlich? Jedenfalls in Indien gibt es ungefähr 40 Millionen zerstreut über den ganzen Kontinent. Ähnlich verstoßen, verachtet von dem Rest der Bevölkerung. Nur dort fallen sie durchs Aussehen nicht so auf, weil die Zigeuner oder die Indier ähnliches Aussehen haben. Hier fallen sie auf durch ihre
Schönheit. Sie sind von Gott gesegnet mit einem besonderen Aussehen und einer schönen Hautfarbe, wofür viele Deutsche jedes Jahr viel Geld ausgeben, damit sie ein bisschen ähnlich aussehen wie die. So ist es. Jedenfalls, Gott liebt diese Menschen, hat es bezeugt. Er hat sie nicht vergessen. Während die Kirchen- und Missionsgesellschaften dieses Volk vergessen hat, vielfach getreten hat, umgebracht hat, im Dritten Reich ins KZ gesteckt hat, nur weil sie andere Hautfarbe haben. Aber Gott hat sie nicht vergessen und wirkt jetzt in wunderbarer Weise. Tausende sind schon zum Glauben gekommen, andere werden noch nachfolgen, solange der Herr uns Gnade gibt. Und ich freue mich, dass wir da mithelfen dürfen in Indien. Da läuft die Arbeit nicht mit Zeltmission, das gibt es nicht. Da gehen wir zum Beispiel in so einer Kreisstadt wie Rosenheim. Ringsrum gibt es einen Haufen Dörfer, wo viele Zigeuner leben, sie so ein karges Leben fristen. Und dann holen wir dort Kinder aus den einzelnen Familien. Und wenn die Eltern es erlauben, bringen wir sie in die Stadt, ins Heim von der Mission. Da werden die Kinder dann erzogen, da lernen sie Umgang mit Wasser und Seife, werden schön eingekleidet, lernen Jesus kennen, dürfen in eine Schule gehen und sie erleben den Herrn Jesus als Täufer im Heiligen Geist. Und ich sage dir, wenn die dann beten, da wackeln die Wände im wahrsten Sinne des Wortes. Und Gott gebraucht so kleine Knirpse, so kleine Mädchen, oft als Werkzeuge unter ihren ungläubigen Angehörigen. Dass sie erzählen, ja Mama, Papa, wir haben gehört im Heim, da gibt es einen Jesus, der anders wie unser heilige Männer und unsere Hindu-Priester und so weiter, der kann helfen, darf ich beten? Und beten die kleinen Kinder mit der Tante und dem Opa und die werden gesund. Und da kommen die Erwachsenen dann auch, werden sie neugierig, kommen in die Gemeinde, oder wird dann Gemeinde gebaut. Durch die Kinder erreichen wir die Erwachsenen. Und ganz schnell sind ja Kinder auch Erwachsene, haben wir vielleicht auch schon mal gemerkt, gell? Wie schnell die groß werden und uns über den Kopf rübersteigen. Und so haben wir im Laufe der Jahre eine ganze Menge, eine ganze Kompanie junger Leute gehabt, die durch unsere Schulen gingen, auch Bibelschule, und die heute im vollzeitigen Dienst sind, unter ihrem Volk das Evangelium ausbreiten. Eine wunderbare Arbeit. Und das machen wir vor allem mit finanzieller Unterstützung hier von Europa. Zum Beispiel so ein Kind, 25 Euro pro Monat, das ist nicht einmal ein Euro pro Tag, wird das Kind ernährt, kriegt Essen dreimal täglich, wird eingekleidet, darf eine Schule besuchen, seinen Fähigkeiten entsprechend, wenn es bis zum Abitur geht, und wir unterstützen sie. Und viele kriegen in der Zeit eine Berufung von Gott, einmal in vollzeitigen Dienst zu gehen. Wunderbare Sache, wer sich dafür interessiert. Da hinten habe ich verschiedene Prospekte auslegen, dürft ihr gerne mitnehmen hier zu dem. Und dann hat er schon erwähnt, ich hatte mal ein Buch geschrieben, Lehren die Zeugen Jehovas die Wahrheit. Warum bin ich darauf gestoßen? Weil viele Zigeuner am Anfang, die ich kennengelernt habe, die waren, wenn sie Überlebende waren von Auschwitz und so weiter, hatten sie dort Kontakt mit Zeugen Jehova. Und da sind manche Zeugen Jehovas geworden. Und da war es notwendig, dass ich mich mit deren Lehre beschäftige, damit ich mit denen besser reden kann. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden. Und dann noch verschiedene andere Broschüren zum Thema Kindertaufe, biblische Taufe. Zum Thema Jesus und seine Mutter Maria. Nichts Genaues weiß man nicht, obwohl die Bibel da klare Aussagen hat. Und dann noch ein ganz tolles Thema, wo wir Deutsche noch lernen dürfen. Wo wir noch nicht Weltmeister sind. Wir sind zwar fast Fußballweltmeister geworden letztes Jahr und Automobilweltmeister und was weiß ich nicht alles. Aber wir sind noch nicht Weltmeister im Beten und Fasten. Und da habe ich eine Bibelarbeit, eine kleine Broschüre hinten, ist mal im Leuchter Verlag erschienen, biblisches Fasten, Fragen und Antworten. Dürft ihr euch nachher da hinten anschauen und bedienen, wenn ihr wollt, könnt ihr das dann mitnehmen und unter Groschen da in ein Kästchen legen. Dann gibt es noch Kassetten von Zigeunern, deutsche Zigeuner, die Jesus kennengelernt haben und lieb gewonnen haben und für ihn singen und spielen und teilweise schon seit Jahren durchs Land ziehen und mithelfen bei der Zeltmission und in den Gemeinden mithelfen, dass Jesus groß gemacht wird. So, das war's im Moment. Da ist die Broschüre zum Thema Taufe. Da gibt es, wie gesagt, zum Jesus Maria und Fasten. Und jetzt wollen wir miteinander in die Bibel reinschauen. Wie viel Zeit haben wir denn? Aber ihr seid ja glücklos, keine Uhr. Super, ihr seid uhrlos. Das ist toll. Gratuliere euch. Halleluja. Dann schlagen wir auf Johannes Evangelium, 6. Kapitel. Und da lese ich nur 6, Vers 20. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist, dass wir dich nochmal willkommen heißen dürfen.
Danke, Herr Jesus, du bist da und hast deinen Heiligen Geist mit. Und Heiliger Geist, du bist da, um uns die Ohren zu öffnen, mir den Mund zu salben, um von dir zu hören und es aufzunehmen, was du zu sagen hast, zur Verherrlichung Jesu. Danke, Vater, dass wir dieses bitten dürfen, zu deines Namens Ehre. Amen. Wenn wir hier diese Geschichte lesen, das war ein super Tag im Leben der Jünger Jesu. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten, wo so nur so Einzelne zu Jesus kamen und sie verstoßen, verachtet wurden, eine neue Sekte, ein Mann aus Nazareth, aus diesem letzten Kaff im hintersten Winkel, was kann von dort schon Gutes kommen? Hat sich das Blatt gewendet. Jesus war wieder in Galiläa. Übrigens, wer war schon mal in Israel von euch? Darf ich mal sehen? Oh, du auch. Nächste Bibelwoche kannst du auch mal mit, machst du mal eine Bibelwoche in Israel. Habt ihr schon gemacht? Eine Gemeindereise. Super. Er war mal wieder in Galiläa und es hat sich rumgesprochen. Jesus ist da. Und die Leute haben alle stehen und liegen lassen. Sind hin, um von Jesus zu hören. Und es gab einen richtigen Volksauflauf. Tausende, wir lesen 5000 Männer. Die Frauen wurden gar nicht mitgezählt. Und die Kinder hat man auch nicht mitgezählt, war zu viel. Eine riesen Volksmenge. Und Jesus hat gelehrt von früh bis spät. Wie er das geschafft hat, ohne solche Dinger da, wie er sich Gehör verschafft hat, wie auch der Letzte verstanden, ich weiß es nicht. Aber die haben jedenfalls zugehört und waren fasziniert. Und wir leben auch hier, alles geht zu Ende, auch der Tag geht langsam zu Ende. Und die Jünger Jesu, die haben auch gedacht, bald geht die Sonne unter. Wir haben noch keine Zeit gehabt zum Essen, unser Essen ist ausgefallen heute. Herr, schick die Leute nach Hause, sonst verhungern sie. Was wollen sie machen? Ist bald zu Ende. Was sagt Jesus? Nee, gebt ihr ihnen zu essen. Was, wir? Wir haben doch nichts. Tausende Männer, die hungrigen Magen haben und Frauen und Kinder dazu, wie sollen wir das schaffen? Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann interessant, da findet sich ein Junge, der hat eine kluge Mutter, die hat dem Jungen 5 Brote und 2 Fische mitgegeben. Der hat gedacht, Junge, ich weiß nicht, wann du bis nach Hause kommst, aber dass du mir nicht verhungerst tagsüber, ich gebe dir ein Vesperbrot mit. Und das bringt man zu Jesus. Wir kennen ja die Geschichte. Jesus sättigt dann mit diesen 5 Broten und 2 Fischen 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder. Können wir uns in diese Situation hineinversetzen? Wie die Leute begeistert waren? Wie lesen wir? Sie waren in Rage gekommen. So etwas hat es noch nie gegeben. Und das Schönste war noch, das Happy End war noch, die Apostel mussten ja erstmal austeilen, dann konnten sie an sich denken. Vielleicht haben sie auch gedacht, hoffentlich bleibt für mich auch noch was übrig. Was lesen wir zum Schluss? Blieb für jeden der Apostel ein Korb voll über. Sie mussten sogar aufsammeln vom Boden. Wie sagt Jesus dort im Vers 12? Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme. Hier sehen wir, wie Jesus und Gott Wert legt auf Lebensmittel. Die bei uns manchmal so, Verfalldatum, weg mit, brauchen wir nicht mehr. Wie wird das mal sein, wenn wir nicht mehr in Hülle und Fülle haben, unsere verwöhnte Gesellschaft? Wenn es nur noch trockenes Brot und Wasser gibt, das ist uns verheißen, aber Schinken dazu hat er nicht versprochen, unser Herr. Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkomme, könnte man manchen Deutschen ins Herz schreiben, oder? In Erinnerung rufen. Denkt dran, was Jesus darüber sagt. Aber sie sammelten sie und für jeden der Jünger blieb ein Korb voll übrig. Sie kamen also nicht zu kurz. Also ihr lieben Mitarbeiter in der Gemeinde, ihr kommt nicht zu kurz. Wer Gott dient, der kriegt schon seinen Lohn. Alles zur rechten Zeit. Vielleicht bist du nicht immer auf dem Podium oben, vielleicht steht dein Name nicht in der Zeitung, aber du kriegst deinen Lohn. Keine Sorge, Jesus sorgt dafür. Aber was lesen wir weiter? Als die Menschen das Zeichen sahen, waren sie so in Rage gekommen und begeistert. Oh, sagten sie, dieser Jesus soll unser König sein.
Wir wollen ihn zum König machen. Er soll König sein und wir jagen den anderen Jerusalem in die Wüste. Der will immer Geld von uns, damit er schönes Essen hat. Aber der gibt uns umsonst. Der soll König sein, der andere brauchen wir nicht mehr. Sie wollten ihn zum König machen. Mensch, das war doch was. Endlich, oh, die Jünger dachten auch, das ist eine super Situation. Darauf warten wir ja schon lange, auf Anerkennung. Bislang galten wir als die primitive Sekte, die so mit Wanderprediger danach laufen. Aber plötzlich haben die Menschen erkannt, Jesus ist wer? Herr König, Mensch, das wäre doch was. Er zieht in Jerusalem in den Palast ein und wir engste Vertraute, natürlich, jeder von uns kriegt den Ministeramt, das ist doch das Normalste. Der Thomas, gut, der konnte gut mit dem Geld umgehen, der wäre Finanzminister geworden, was wäre wohl der Petrus geworden? Außenminister oder Verteidigungsminister? Das ist doch normal. Jesus König und seine Freunde Minister, kann er nicht allein regieren. Jeder König hat seine Minister. Ah, dachten sie, das, endlich haben wir unsere Probleme gelöst. Aber was lesen wir? Da Jesus das erkannte, schickte er sie weg. Er wollte allein sein. Er entwich ihnen auf einem Berg, ganz allein. Laut dem Parallelbericht in Matthäus musste er ihnen befehlen, geht runter ans Wasser, steigt in mein Boot und wir werden uns dann wiedersehen, rudert hinüber. Er musste sie treiben, sie wollten nicht. Sie haben die Welt auch nicht mehr verstanden. Ja, Jesus, jetzt warten wir schon so lange auf Anerkennung. Jetzt hast du die Leute in der Hand. Und jetzt gehst du weg. Was soll das? Es blieb ihnen nichts anderes übrig, wie da runterzugehen. Schweren Herzens bestiegen sie da ein Boot. War ja für einige von ihnen nicht kein Problem. Petrus, Johannes, Jakobus waren ja Fischersleute. Die kannten sich ja aus da mit dem Wasser und Rudern und so. Das war kein Problem. So gingen sie schweren Herzens darunter. Und wie wir lesen, es wird jetzt noch Nacht. Und wer schon mal in Israel war, der weiß, dass dort ganz schnell Nacht wird und ganz schnell Tag. Die haben nicht so eine lange Dämmerungsphase wie bei uns. Ganz schnell wechselt das dort. Und jetzt plötzlich wird es Nacht. Und zu allem Unglück kommt noch ein Sturm auf. Und wir lesen, sie kommen in größte Not. Sie kommen in Lebensgefahr. Gerade ein paar Stunden vorher noch, Halleluja, Jesus König, wunderbar, er, der Messias. Und jetzt zu Tode betrübt, im wahrsten Sinn des Wortes. Wie kann Gott denn sowas zulassen? Erst so große Segnungen, Halleluja, und dann wieder am Boden zerstört. Kennen wir ja nicht, aber wir haben vielleicht von anderen Leuten schon gehört, die sowas erlebt haben. Und nun waren sie dort im Boot. Stockdunkle Nacht. Der Wind bläst, Sturm. Die Wellen schlagen ins Boot. Sie kämpfen ums Überleben. Der eine rudert, der andere versucht, Wasser rauszuschöpfen. Und sie schaffen es fast nicht. Vielleicht kamen noch jetzt Zweifel auf. Vielleicht ist Jesus ja gar nicht der Messias. Warum hat er sich heute nicht zum König krönen lassen? Er hatte doch das Volk in der Hand. Er wollte ja nicht Putsch machen. Das Volk wollte das doch so. Mehr kann er doch nicht erwarten. Und jetzt geht er weg. Und wir kommen in Lebensgefahr. Vielleicht sind wir doch nicht auf dem richtigen Weg. Vielleicht haben unsere Onkel und Tanten doch recht, die gesagt haben, Vorsicht vor einem frommen Verführer. Es gab schon viele falsche Propheten. Vielleicht ist Jesus doch nicht der Messias. Vielleicht bin ich doch nicht in der richtigen Gemeinde hier im Brothaus. Da gibt es ja so viele, die es anders behaupten. Das ist eine Sekte, eine Irrlehre, das sind falsch. Vielleicht sitze ich doch im falschen Boot. Hast du vielleicht auch schon mal so Gedanken gehabt? Gezweifelt an deinem Glauben und an Jesus? Ja, wenn er es nun doch nicht ist. Gut, dann habe ich zumindest ab und zu mal sonntags morgens schöne Gottesdienste und habe mich gefreut und Kaffee, Kuchen gibt es auch noch. War ja nicht so schlecht. Ist ja besser wie sonst so eine gottlose Gesellschaft, wo man flucht und lästert und die Ehe massenweise gebrochen wird und alles. Ist doch schöne Gesellschaft hier. Ja, sie kamen bestimmt in Zweifel. Und es wird so stürmisch, dass sie vielleicht mit dem Leben abschließen. Jetzt sind wir bald ein Fraß der Fische. Wir kommen hier nicht mehr raus. Es ist schon mancher im See Genezareth ertrunken, wenn der Sturm zu stark war und die Leute das Boot umgekippt hat und die sind ersoffen. Und wie war das denn mit dem Herrn Matthäus? Der war doch Staatsbeamter. Der hatte seine sichere Pension aufgegeben. Und der sitzt mit im Boot, wird batschnass. Ach, wäre ich doch lieber in meinem Zollhäuschen geblieben. Da war ich immer geschützt und habe Geld gemacht. Aber jetzt gehe ich runter, vielleicht sehe ich meine Familie nie mehr. Wie kann Gott sowas zulassen, dass seine Kinder so in Nöte kommen? Ah, sie erinnern sich an eine ähnliche Situation. Da waren sie auch mal auf dem Wasser. Da kam auch ein Sturm, aber damals war Jesus hinten im Boot. Und sie konnte ihn wecken. Hallo Meister, steh auf, wir kommen um. Er wachte auf, ein Wort und alles Problem war gelöst. Aber jetzt sind wir allein. Ja, wo ist er denn? Wo ist denn Jesus? Was haben wir gelesen? Er war irgendwo auf einem Berg, auf so einem Hügel rings um den See irgendwo. Und dort hat er sich nicht ausgeruht von den Strapazen des Tages, sondern da war er im Gespräch mit seinem Vater. Hat gebetet. Und wofür betet wohl Jesus? Für sich, dass er gesund bleibt und stark bleibt? Nein, er betet für seine Jünger. Und er, der Augen hat wie Feuerflammen, er sieht vom Hügel runter durch die Nacht. Ah, Petrus, du bist doch bereit für mich zu sterben. Was jammerst du denn jetzt? Und ihr seid doch alle so Glaubenshelden. Warum seid ihr jetzt so gleich am... Wollt ihr schon über Bord springen? Tja, vielleicht kam manchem so ein Gedanke. Die Gemeinde gefällt mir nicht, ich gehe über Bord. Was wäre denn mit den Helden passiert, wenn sie über Bord gegangen wären? Die wären glatt ersoffen. Wenn man mal Ja sagt zu Jesus und ins Boot der Gemeinde Jesu einsteigt, darf es keinen Ausstieg mehr geben, denn sonst geht man unter. Du bist nicht ein Held, der übers Wasser gehen kann an trockenes Land. So mussten die Jünger, sie blieb ihnen nichts anderes übrig. Sie konnten nicht über Bord springen. Da wären sie gleich untergegangen. Es war nur eins, zusammenzuhalten, zu rudern und zu kämpfen und zu schreien. Aber es hört sie ja niemand. Oh doch, da oben auf dem Berg ist einer. Der schaut runter. Und er will sie mal testen, wie weit ihr Glaube geht. Wie weit sie bereit sind, noch an ihn zu glauben. Und eines ist sicher, er kommt nie zu spät. Da plötzlich, mitten im Sturm, ein helles Licht. Die Bibel berichtet, sie denken, es ist ein Gespenst. Stell dir mal vor, die Apostel glauben noch an Gespenster. Ich weiß nicht, wie das bei euch wäre, wenn ihr dem Ältesten oder eurem Pastor sagt, ich glaube an Gespenster, und er wird sagen, du, da müssen wir mal eine Glaubensschulung durchmachen. Die Apostel glaube noch an Gespenster. Aber wie war das? Sie sehen da etwas, können sie nicht richtig erkennen, aber dann hören sie eine Stimme. Durch den Sturm hindurch, durch das Peitschen der Wellen, hören sie eine Stimme. Ich bin's, fürchtet euch nicht. Oh, diese Stimme kennen wir doch. Schon eine ganze Zeit folgen wir dieser Stimme. Sie ist uns vertraut. Es ist nicht eine Einbildung, sondern es ist eine Stimme, die wir kennen. Und 1, 2, 3 kommt Jesus ins Schiff und der Sturm legt sich und gemeinsam geht's ans andere Ufer. Wunderbar. Jesus verspätet sich nie. Auch hier nicht. Er testet manchmal den Glauben seiner Kinder. Wie weit sie gehen, wie weit er gehen darf. Aber er kommt nie zu spät. Diese Geschichte ist ein wunderbares Bild auf die Geschichte der ganzen Gemeinde Jesu. Wie war das doch am Anfang, Pfingsten? Da sind wir doch begeistert. Pfingsten, oh, Heiliger Geist ist gefallen. Zeichen und Wunder sind geschehen. Super, Herr, das möchten wir erleben. Neues Pfingsten. Oh, machen Konferenz rum. Power. Und manchmal geschieht es auch, und damals geschah. Zeichen und Wunder sind geschehen. Die Gemeinde wuchs enorm. 3.000, 5.000. Aber was lesen wir dann? Dann kam ein Sturm über die Gemeinde. Erste Verfolgungswelle. Und noch eine Verfolgungswelle. Und die Jünger, die eigentlich den Auftrag hatten, nachdem sie den Heiligen Geist empfangen haben am Pfingsten, sollten sie hinausgehen, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Ach, in Jerusalem ist so schön heimelig. Da treffen wir uns immer wieder im Hauskreis, es ist doch so schön. Aber war das ihre Berufung? Rausgehen sollten sie. Und weil sie nicht richtig Lust dazu hatten, hat Jesus ein bisschen nachgeholfen. Hat einen Wind aufkommen lassen. Dann sind sie herumhergezogen. Sind sie geflohen. Saulus hat sich da hervorgemacht. Ein junger Theologe hat Karriere dort gemacht. Wahnsinn. Aber die Jünger sind weg nach Syrien. Überall haben sie dann das Evangelium verbreitet. Erst wollten sie nicht freiwillig. Jetzt kam halt ein bisschen Nachhilfe. Und die Gemeinde Jesu ist gewachsen weltweit bis zu uns. Irgendwann kamen sie auch nach Bavaria und so ist auch heute in Rosenheim eine super Gemeinde. Und es wird noch weitergehen, ich weiß nicht wie lange. Manche Stürme zogen über die Gemeinde Jesu hinweg. Und ich weiß nicht, ob damit aus ist oder ob nicht ein ganz großer Sturm noch bevorsteht. Wir haben ja noch keine Stürme erlebt, vielleicht der ein oder andere. Aber ich weiß nicht, hier im Westen. Ich weiß damals in Rumänien, als ich das erste Mal rüberkam, 1970, da haben wir Brüder getroffen, die im Gefängnis waren. Nicht, weil sie politisch agiert haben und demonstriert haben gegen den Diktator, sondern weil sie Jesus geliebt haben, weil sie die Bibel liebten, weil sie die Bibel weitergaben. Damals waren Gemeinden von 100 Christen vielleicht 3, die eine Bibel hatten. Stell dir mal vor, du bist Christ und hast keine Bibel. Die 3, die die Bibel hatten, die Bibel wanderte, dann hat jeder ein paar Tage die Bibel gehabt, abgeschrieben, dann ging es wieder weiter. Und hat man dann so Bibeltexte selbst geschrieben gehabt. Und dann kamen wir dahinter und haben gemerkt, wir müssen denen helfen. Da fingen wir an mit Bibelschmuggeln. Manchmal sind wir mit tausenden Bibel hier durchgekommen. Gott hat uns bewahrt, das Herz hat gebummert. Wenn sie uns geschnappt hätten, wären wir ins Gefängnis gekommen. Die Brüder noch schlimmer, manche sind auch geschnappt worden. Uns hätte die Regierung wieder rausgeholt. Aber es war trotzdem immer ein Zittern, ob wir da durchkommen werden. Immer wieder mal Leute aufgeflogen sind und verraten worden sind. Die Leute hatten einen Hunger nach Gott und das hat uns angetrieben. Die hatten kaum Klamotten, was sie gerade anhatten, mehr nicht. Die hatten keinen Schrank voll Klamotten wie bei uns. Sie hatten keine Lebensmittel. Alles war Not, alles war weg. Aber sie haben nach der Bibel gefragt, bringt uns Bibel. Und wenn sie dann eine Bibel bekommen, haben sie die Bibel in die Hand genommen, geküsst auf die Knie und haben geweint, Gott, danke für die Bibel. Das hat uns bewogen, wir müssen wiederkommen. Gott hat zugelassen, wir noch nicht, die kennen schon Verfolgung. Heute in arabischen Ländern, in China immer noch Verfolgung. Wie lange werden wir diese Freiheit haben, ich weiß es nicht. Aber eines ist sicher und worauf wir uns einstellen dürfen und sollten. Es wird andere Zeit kommen. Wir sind in einer interessanten Zeit, von der die Propheten im Alten Testament träumten, es zu erleben. Blickpunkt Jerusalem, Nahe Osten. Da entscheidet sich unsere Zukunft, nicht in Berlin. Nicht in Washington oder Moskau oder Paris, in Jerusalem. Und alles, der Fokus geht da drauf. Die ganze Welt, jeden Tag hört man davon. Und es steuert hinauf. Und da gibt es doch einen Landsmann von euch hier. Da ist Benedikt der 16. Habe ich schon mal gehört von ihm. Einen, auf den er sich beruft, als dessen Nachfolger er sein will, der hat uns einen guten Rat gegeben im 1. 2. Petrusbrief. Und dort schreibt der Petrus: Ihr habt das prophetische Wort und ihr, als ein Licht in der Finsternis und ihr tut gut, darauf zu achten. Was sagt er da? Ihr habt die Bibel. Damals das Alte, was wir Altes Testament nennen. Ihr habt das als ein Licht in der Finsternis und ihr tut gut, darauf zu achten. Was will er damit sagen? Lest die Bibel, lest die Propheten, lest das Alte Testament, dann werdet ihr nicht so überrascht sein von dem, was auf uns zukommt. Und es wird zum Krieg kommen. Es wird wegen Jerusalem, wegen Israel einen Krieg geben. Und leider auch unsere Frau Merkel ist auch mit dabei, die dafür ist, sein Land zu teilen. Israel ist nicht irgendein Land wie Bayern oder Baden-Württemberg, sondern das ist sein Land. Und wehe, wer seine Hände dran legt. Ich habe der Frau Merkel vor kurzem geschrieben, habe ihr auch einen Flyer mitgeschickt. Ich habe noch keine Antwort, aber ich hake es nochmal nach, ob sie es nicht gelesen hat. Ich habe vielen Politikern im Laufe der Jahre da unter dem Rahmen der PBC so einen Flyer gegeben. Israel, Solidarität und Freundschaft mit Israel, dürft ihr nachher mitnehmen. Wichtige Fakten drin, habe ich vielen Politiker geschrieben, das habe ich kürzlich der Merkel geschickt. Ich hoffe nicht, dass es im Papierkorb gelandet ist, dass sie vielleicht den Blick reingeschmissen hat. Es geht jetzt ums Ganze. Von dem, was die Propheten geschrieben haben. Wir leben in der Tage, in der Erfüllung. Wir durften miterleben, wie der Staat Israel wieder zum Leben kommt. Wie Jerusalem wieder aufgebaut wird. Und wir erleben jetzt, wie die ganze Welt über Jerusalem herfallen will, um die zu teilen. Der sogenannte Staat Palästina, von dem so viele schwärmen, das ist nichts wie anderes als die Teilung seines Landes. Und der Staat Palästina soll aus dem Gebiet bestehen, der früher biblisches Kernland war, Judäa und Samaria. Das Gebiet, wo Gott Geschichte geschrieben hat, wo die Propheten, wo die Patriarchen, wo Jesus durchzog. Das wollen die. Um zum Schluss Israel auszurotten, das ist ihr Ziel, des Islam, kann nichts lassen, dass Israel besteht. Aber wir wissen, der sitzt dann auf dem Thron und er sieht herunter, wie damals bei den Jüngern. Der sieht durch die Nacht und er hält die Fäden in der Hand. Da kann ein Obama Aussagen machen, noch und nöcher. Es wird so kommen, wie es in der Bibel steht. Und gut, wenn du dich informierst, was in der Bibel steht, dann kannst du nämlich deinen Nachbarn, deinen Familienangehörigen Antwort geben, wenn die manchmal so dummes Zeug babbeln, was sie aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen rauskriegen. Das ist nämlich alles unterwandert. Und sobald jemand bei uns, ein Journalist, ob der Zeitung oder vom Rundfunk oder Fernsehen, wahrheitsgemäß berichtet, dann kommt er auf die Abschussliste von Islamisten. Und dafür haben alle Angst. Da will doch keiner sein Leben wagen für die Wahrheit, dann schweigt er. Viele Journalisten haben ihr Leben schon deshalb hingeben müssen. Und andere haben Angst davor. Brauchst nicht denken, dass du dort die Wahrheit erfährst aus den Medien, aber in der Bibel. Lies die Bibel. Ich weiß nicht, was über unser Land kommt. Nur steht geschrieben in Joel 4, dass über die Völker, die gegen Israel sind, und die sich an der Teilung seines Landes beteiligen, das Gericht kommt. Da wird auch Deutschland nicht eine Ausnahme machen, wenn der Herr Westerwelle und die Kanzlerin für den neuen Staat sind. Wir sind ja befreundet mit Israel, wir sind für einen neuen Staat und für Jerusalem. Die Moslem wollen Jerusalem, der Ort, den Gott sich erwählt hat, um der Menschheit sich zu offenbaren. Dort war der Altar, wo Abraham errichtet hatte, um Isaak bereit war zu opfern. Dort war der erste Tempel, dort war Jesus, dort ist Jesus gestorben, dort war sein Grab und dort von dort ist er auferstanden und in den Himmel gefahren und wird bald wiederkommen. Halleluja! Das ist, was wir wissen. Sagen wir es den Menschen draußen. Sagen wir es, die Menschen draußen sind so blind, die haben keine Ahnung. Es ist erschreckend. Sie können alle lesen und wissen es doch nicht. Es ist unsere Aufgabe, Licht zu sein, um ihnen Mut zu machen. Und auch uns, dass wir angespornt sind, Herr, lass mich treu sein, lass mich dabei sein. Ich möchte nicht aus dem Boot aussteigen, ich möchte im Boot bleiben. Auch wenn die Wellen kommen, wenn die Verfolgung kommt, wenn sie vielleicht euch verbieten, hier oben Gottesdienste zu machen, es braucht man nicht mehr, das stört nur die Gesellschaft, ihr seid nicht konform mit der übrigen Gesellschaft, weg mit euch. Ach, trifft man sich hier vielleicht im Wald oder im Keller oder sonst wo. Aber ich möchte dabei sein, Herr Jesus, ich möchte nicht aussteigen. Warum? Weil wir wissen, er wird kommen. Das hat er versprochen. So wie damals er seinen Jüngern versprochen hat, ich komme. Hat nicht gesagt, wann. Aber ich komme. Und im letzten Moment, als sie nicht mehr konnten, da war er da. Er kommt immer rechtzeitig. Das darfst du wissen, auch wenn du private Probleme hast. Und rufst so lange zu ihm um Hilfe. Sei gewiss, er kommt nicht zu spät. Aber halt aus, bleibe dran. Er kommt immer zur rechten Zeit. Und interessant, er kommt ganz anders, wie sie sich vorgestellt haben. Er kam plötzlich in einer anderen Gestalt. Sie haben ihn gar nicht erkannt. Ich weiß nicht, wie Jesus aussieht. Manche Maler wissen es ja. Und manche Bildhauer ja auch. Ich weiß nicht, wie er aussieht. Aber er wird kommen. Und was sagt er? Was steht geschrieben? Man wird ihn an seinem schönen Foto, ein Bild erkennen. An seiner Stimme. Drei Jahre hatten die Jünger Gelegenheit, die Stimme Jesus einzuüben, zu hören. Und trotz Verwirrnis, trotz Sturm und Geheul, sie erkannten die Stimme. Jetzt ist die Zeit, wo wir eine Ruhe haben, wo wir uns einüben können. Herr, ich möchte deine Stimme hören. Rede zu mir. Rede, Herr, sprich zu mir. Ich bin dein Knecht, deine Magd. Und dann kann kommen, was da will. Es werden viele Verführer kommen, sagt Jesus auch. Eine ganze Menge religiöse Verführer. Aber meine Schafe hören meine Stimme. Nicht die Mitglieder dieser oder jener Kirche, sondern meine Schafe. Und dein Anliegen, unser Anliegen soll sein, Herr, ich möchte dein Schaf sein. Mich nicht, mich ein Bock sein. Ich möchte rebellieren, ich möchte Schaf sein, um dir zu folgen, Herr. Und was auch immer kommt, ob Rosenheim, ob Bayern, Deutschland, Europa erschüttert wird, vielleicht gibt es auch mal Erdbeben. Wer garantiert nicht, dass es bei uns nicht mal kracht? Sind wir halt besser wie andere Nationen? Im Gegenteil, wir haben eine große Verantwortung, weil wir so viel Wohlstand haben und oft nicht abgeben wollen. Wenn wir da festhalten sehen, jetzt kommen tausende Flüchtlinge und wir wollen ihnen nicht einmal die Krümel geben. Wir schmeißen die 12 Körbe, statt sie zusammen lieber in Müllstadt, dass wir sie einsammeln und geben es den Armen. Da machen wir schon ein Gedöns. Das ist ja fürchterlich. Verstehe nicht. Da kommen Christen verfolgt in ihren Ländern, in muslimischen Ländern, um ihres Glaubens willen verfolgt kommen ins christliche Europa, werden wir abgeschoben. Unglaublich. Und andere, die schmieren können, die betrügen können, die Beamte bestechen können, ich weiß von solchen Fällen. Die kriegen Papiere, die kriegen deutsche Aufenthalt und Pässe. Unvorstellbar. Korruption überall. Eine Krisenverantwortung, die auf unser Volk kommt. Und die schon auf uns lastet und immer noch größer wird. Aber wir, du und ich, haben Möglichkeit, dagegen zu steuern, unseren Mund aufzumachen, zu helfen, wo es möglich ist. Und vor allem, Herr, ich möchte immer wieder deine Stimme hören. Ich möchte im Boot bleiben. Ich werde die Gemeinde nicht verlassen, auch wenn mir das Gesicht von jenem oder Älterem nicht gefällt, auch wenn ich nicht heute gerade gestreichelt wurde und mir Dankeschön gesagt wurde für meinen Dienst, den ich im Verborgenen getan habe. Herr, ob mich die Menschen tadeln, loben, Herr, dein Wohlgefallen droben, soll mir über alles gehen. Das muss unsere Motivation sein. Im Schiff bleiben, im Boot bleiben. Dann sind wir bereit auch für das, was kommt. Nicht aussteigen. Wie gesagt, Jesus kommt immer im rechten Moment. Nicht nach unserem Zeitplan, unsere Uhr ticke, sondern er hat den eigenen Plan. Und es kommt genau so, wie es hier steht. Und je mehr du dich mit diesem Wort beschäftigst, je mehr du dieses Wort aufnimmst, in dir leben lässt, umso stabiler und stärker bist du, umso mehr kannst du auch anderen Leuten helfen, die vielleicht wackelig sind und sie ermutigen, komm, bleib dabei, bleib im Boot, wir rudern weiter, es wird eine andere Zeit kommen. Jesus wird kommen. Er ist kein Sprücheklopfer. Er hält, was er verspricht. Menschen lügen, aber nicht Jesus. Er hält, was er versprochen hat. Er wird kommen. Sind wir dabei? Herr Jesus, ich danke dir, dass du das möglich machst. Dass wir dabei sind. Dass wir im Boot bleiben. Dass wir dich, unseren Steuermann, sein lassen. Auch wenn wir dich im Moment nicht sehen. So dürfen wir wissen, du siehst uns. Du schaust vom Himmel herab. Du schaust auf uns, deine Kinder, du bist beim Vater und dort legst du Fürsprache für uns ein, wenn wir irgendwie mal einen verkehrten Schritt tun. Du bist der Fürbitter, du bist der, der für uns eintritt, weil du dein Opfer gebracht hast, dein volles Blutsopfer. Und das reicht zur Vergebung und zur Heilung unserer Sünden und des Schadens, den wir angerichtet haben. Ich danke dir hier für die Gemeinde. Danke dir für den Pastor, seine ganze Mitarbeiter, seine Frau und alle, die hier mitwirken. Ich danke dir, ich helfe ihnen, dass sie zusammenstehen, gerade in diesen stürmischen Zeiten. Und egal was kommt, was auch politisch über uns kommen sollte, sollte der noch ein paar Jahre dauernde Islam voranmarschieren. Herr, lass uns treu sein, lass uns dabei sein, lass uns nicht von falschen Verführern, von Irrlehrern, falschen Propheten auf Abwege geleitet werden, sondern Herr, wir möchten dir nachfolgen. Ich danke dir dafür. Ich lobe und preise dich, wunderbarer Jesus, herrlicher Heiland. So segnest du auch unser Land, Herr. Und dein Wort sagt uns, wir sollen für die Politiker beten. Du ermahnst uns und leider machen wir das am wenigsten. Herr, so bitten wir für unsere Politiker hier in der Stadt, in Bayern, in der Bundesrepublik Deutschland. Hilf der Merkel, hilf ihren Leuten in der Umgebung, dass sie von dir sich was sagen lassen. Dass sie ihre Entscheidungen von dir ausgerichtet wissen, dass du da korrektiv eingreifen kannst. Herr, wir bitten dich darum. Oh, du weißt, wie unser Volk in einer Schieflage ist, wie die Gesellschaft dem Abgrund entgegensteuert. Hilf uns, deinen Kindern und all deinen Kindern in unserem Land, all unseren Geschwistern, dass wir die Zeit der Gnade erkennen, dass wir die Zeit erkennen und dagegen steuern, dass wir noch versuchen, viele Menschen herauszuziehen. Hilf den vielen Ausländern, die zu uns gekommen sind, dass sie bei uns dich kennenlernen und nicht falsche Religionen, dass sie kommen und dein Wort erfahren, durch uns, deine Gemeinde. Ich danke dir dafür und ich möchte auch beten für Israel, für die Mannschaft dort, die du dort hast, die messianischen Juden, aber auch die anderen Juden, die noch zu dir finden werden. Ich danke dir, dass du der Regierung dort hilfst, den Rückgrat zu halten und nicht einzuknicken vor der Weltmeinung. Ich danke dir dafür und lobe und preise dich, Herr. Halleluja. Amen. Wie gesagt, da hinten gibt es noch ein paar Prospekte und dann habe ich zum